Hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Formel Schmidt. Wir sind hier im schönen Miami direkt am Strand. Gestern ist hier der große Preis von Miami abgelaufen und Max Verstappen hat nicht gewonnen. Lando Norris war der große Sieger, etwas glücklich, etwas überraschend. Schmidt, wir müssen ein Wort über ihn selbst verlieren. Ist er ein kommender Weltmeister? Erzählst du ihn zu dieser Riege der ganz Großen, der Formel 1, der schnellsten Fahrer?
Er kann auf jeden Fall einer werden. Er ist ein Spätstarter, wie einige seiner vorherigen Kollegen. Nigel Mansell war auch ein Spätstarter, hat lange gebraucht, bis er den ersten Grand Prix gewonnen hat, ist dann später mal Weltmeister geworden. Er hat vom Speed her auf jeden Fall das Zeug. Und Helmut Marko, ganz komisch, hat mir gestern vor dem Rennen noch gesagt, wenn Norris seinen ersten Grand Prix gewinnt, wird ein anderer Rennfahrer sein.
Ja. McLaren hat ein großes Upgrade-Paket hier für Miami geschnürt, was ja auch dazu beigetragen hat, dass der Sieg gelandet werden konnte. Kannst du nochmal erklären, was war alles neu am Auto? Und eigentlich war es ja gar nicht von Miami geplant, oder?
Nee, man hat das auf Miami vorgezogen. Ursprünglich war das, wie gesagt, im Plan für Imola. Die Frage müsste eigentlich fast eher heißen, was war nicht neu. Ja. Die haben am Auto alles geändert, vom Frontflügel über die Seitenkästen, den Unterboden, die Bremsbelüftungen und nicht nur Aerodynamik. Es ist unter der Haube einiges passiert, die Kühler wurden versetzt und auch die Vorderradaufhängung, sie ist jetzt wie beim Red Bull nach vorne gepfeilt. Das hat schon Auswirkungen auf die Gewichtsverteilung, kann mit so ein kleiner Gamechanger sein, haben ja nicht alle, also Red Bull hat damit angefangen, ein paar ziehen jetzt so langsam nach damit und man muss ganz klar sagen, also ich würde, McLaren wollte nicht so ganz raus, wie viel Vorteil das gebracht hat, aber wenn man so die Zahlen sich anschaut, ich würde mal sagen 3/10 und das ist in der heutigen Zeit, wo man immer mehr an das Limit von diesen Ground-Effect-Autos kommt, schon eine ganze Menge Holz.
Ja, McLaren hat ja erst im Rennen quasi die Pace richtig gezeigt. Warum lief es im Qualifying vorher noch nicht so gut?
Ja, also eigentlich der erste Warnschuss war ja im SQ2, also in der Qualifikation für den Sprint. Die zweite auf den Medium-Reifen, da fuhr Norris eine Zeit. Da haben sich wirklich alle am Kopf gekratzt und haben gesagt, oh, das könnte ein Red Bull-Herausforderer sein. Also wirklich auch vom Speed her. Und dann ging das wieder verloren, die Fahrer haben Fehler gemacht. Sie haben die, Zac Brown hat erzählt, sie haben die Reifen im Qualifying überkocht. Das heißt, sie sind zu schnell in die Runde reingefahren. Die Reifen waren extrem heikel in Miami. Das liegt an dem Belag, am Streckenlayout, weil in den einzelnen Sektoren eine Kurve nach der anderen folgt. Die Reifen können sich nicht erholen und dann hatten wir Asphalttemperaturen von bis zu 50 Grad. Ja. Deswegen war das extrem schwierig, die ins Fenster zu bringen, dort zu halten, dass sie nach hinten raus nicht überkochen oder manche sind auch am Anfang zu langsam gewesen. Und da hat McLaren einige Fehler gemacht, deswegen hat es nur zur dritten Startreihe im Rennen gereicht.
Ja, durch die schlechten Startplätze braucht Norris dann etwas Glück im Rennen, um ganz nach vorne zu kommen. Der Safety Car hat ihn ja wirklich perfekt in die Karten gespielt. Wo wäre er ohne das Geschenk gelandet?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also es war ja so, vielleicht sollen wir nochmal von Anfang an das Rennen uns betrachten. Oscar Piastri hat ja gleich mal gezeigt, da ist was im Gange. Er fuhr ja nur den halbneuen McLaren, bei ihm fehlten die Seitenkästen und der Unterboden. Und er ist gleich mal an dem Ferrari vorbeigefahren, hat Max Verstappen relativ lange unter Druck gesetzt, muss man sagen. Ja. Erst dann so nach hinten, so Runde 18, 19, ging dann die Schere so ein bisschen auf 3 Sekunden auf. Aber da hat man schon gesehen, der ist gut und auch Lando Norris hinten, der hing natürlich fest und hat sich dann dafür entschieden, Reifen schonen, bis meine Chance kommt. Ja. Und mit Sergio Perez ging es los, ist einer nach dem anderen vor ihm abgebogen, bis er freie Fahrt hatte. Und da hat man schon gesehen, der hat den Speed. Er ist auf den gleich alten Medium-Reifen leicht schneller gewesen als Max Verstappen. Max Verstappen hat sich dann von Charles Leclerc in die Box ziehen lassen. Leclerc hat einen frühen Boxenstopp gemacht, wirklich auch mit Absicht. Ferrari wollte, dass andere nachziehen, dass andere reagieren. Red Bull ist darauf reingefallen, aber sie mussten auch darauf reinfallen. Ja. Weil man gesehen hat, einerseits müssen wir den Leclerc abwehren, andererseits ist da hinten einer mit dem Norris, der hat richtig Speed. Also Red Bull war verwundbar und es ging eben diesmal nicht mehr so, dass jede Strategie für sie funktioniert hat. Nee. So, und dann war Norris allein auf weiter Flur, natürlich vorne, und er ist auf den gebrauchten Mediums schneller gefahren als alle anderen auf den frischen, harten Reifen. Und da hat man schon gemerkt, jetzt könnte es passen. Und natürlich war das Safety Car Glück. Es kam für ihn zum richtigen Zeitpunkt, aber wie Max Verstappen richtig gesagt hat, es hat mir ja nicht die Chance genommen zu gewinnen. Ja. Ich war dann Zweiter, ich war direkt dran, ich hätte immer noch die Chance gehabt, ihn zu überholen und zu gewinnen. Aber da ist ihm dann Norris einfach davongefahren. Er ist eigentlich Verstappen-like davongefahren. Er hat innerhalb von 25 Runden 7,6 Sekunden auf Verstappen gewonnen. Und ja, ohne Safety Car, es wäre sicher schwierig geworden. Er wäre nach seinem Boxenstopp, und der wäre davon abhängig gewesen, wie lange er dieses hohe Tempo auf den Medium-Reifen hätte aufrechterhalten können. wäre irgendwo ins Feld gefallen. Er hatte das Boxenstoppfenster von Perez hatte er bereits. Ich glaube, er hätte es auch an Piastri oder an Sainz vorbeigeschafft. Das heißt, er hätte dann Verstappen auf der Strecke überholen müssen. Das wäre natürlich nicht ganz einfach geworden, aber bei dem Speed, den der McLaren hatte, ist es nicht ganz undenkbar.
Ja, also McLaren Pace war stark. Verstappen hat sich ein bisschen beklagt, dass sein Red Bull nicht ganz in Bestform war. Was war da los? Woran hat es gehakt bei Red Bull?
Ja, man hat es eigentlich das ganze Wochenende schon gespürt, ähnlich wie in Melbourne. Verstappen beklagt sich ja gerne, aber er hat immer wieder, auch dann, wenn er auf Pole Position gefahren ist, immer wieder gewarnt, Leute, die Balance passt nicht, entweder ist gut in schnellen oder in langsamen Kurven. Er hatte ja untersteuern in den schnellen Kurven. Das Heck brach ihm immer wieder mal aus in den langsamen, das hat man auch gesehen in dieser einen Passage, Kurve 11 bis Kurve 16, immer wieder. Auf den Medium-Reifen im Rennen ging es noch einigermaßen. Aber auf den harten Reifen war es dann eine Katastrophe, hat er gesagt. Und mit dieser Balance kannst du nichts machen. Du findest da keinen guten Kompromiss.
Ja, Christian Horner hat ja noch angedeutet, dass das Auto beschädigt gewesen sein soll. Was war da genau passiert und wie schlimm war es?
Ja, Verstappen ist in dieser langsamen Passage, hat er sich verbremst, ist gerade über die Kurve 15 hinweggefahren, hat den Poller da mitgenommen. Der hat wohl ein bisschen was am Unterboden beschädigt. Aber Max Verstappen hat selber gesagt, er hat eigentlich keinen Unterschied von vorher und nachher gespürt, die Rundenzeiten waren auch ungefähr gleich schnell. Also er hat das jetzt nicht so hochgehängt wie Christian Horner. Und ich glaube, selbst wenn es ein bisschen was gekostet hat, es waren sicher nicht diese 7,6 Sekunden, die im Norris dann davon gefahren ist.
Ja, Ferrari war eigentlich immer mittendrin, hat aber nie so ganz den Sprung nach vorne geschafft. War am Ende nur dritte Kraft hinter McLaren und Red Bull. Was hatten die für Probleme? Wie lief da das Wochenende?
Man muss dazu sagen, Ferrari kam ja eigentlich immer noch oder fährt immer noch mit diesem Basismodell. Ja. Also wie in Bahrain, es waren dazwischen mal so streckenspezifische Flügel, kamen ans Auto, aber die hatten noch kein Upgrade. Das große Upgrade kommt in Imola. Deswegen muss man eigentlich die Leistung sehr hoch einschätzen. Er war praktisch gleich schnell wie der Red Bull. Ich glaube, er hat auf den Verstappen 2,3 Sekunden verloren, Leclerc. Er war in den schnellen Passagen sogar der Beste, hat ein bisschen in den langsamen Kurven verloren. Das ist die Schwäche von Ferrari, die will man auch angehen mit dem Upgrade. Aber meiner Ansicht nach haben die eine sehr gute Figur gemacht und ähnlich wie beim McLaren. McLaren hat ja nicht nur das Upgrade gebracht, die haben wie Ferrari auch beim Setup dazugelernt. Ja. Sie wissen jetzt ganz genau, wie man das Auto gut ausbalanciert, wie man die Reifen vorne wie hinten gleichzeitig in ihr Fenster bringt und das ist auch Rundenzeit. Ja. Und gerade bei McLaren, wenn wir nochmal ganz kurz auf das Upgrade zurückkommen, dadurch, dass man jetzt mehr Abtrieb über den Fahrzeugkörper, also über den Unterboden gewonnen hat, haben die Ingenieure mehr Freiheiten. Zum Beispiel konnten sie die Flügel flacher stellen. Ja. Plötzlich war der McLaren das zweitschnellste Auto auf der Geraden, das waren die früher nie. Ja. Plötzlich ging es auch besser in den langsamen Kurven, die immer noch ihr Schwachpunkt sind, wie Andreas Seller erklärt hat. Er hat gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt plötzlich durch dieses Upgrade in den langsamen Kurven gewonnen hätten. Es war mehr eine Setup-Sache. Wir haben wirklich das Setup darauf hingezielt, dass wir in den langsamen Kurven nicht so viel Zeit verlieren, haben ein bisschen was in den schnellen Kurven geopfert, aber so groß war das Opfer nicht. Ja. Norris und Piastri waren in den schnellen Kurven gleich schnell wie der Red Bull.
Ja, Ferrari hat das Auto verstanden, Red Bull und McLaren ja auch. Bei Mercedes ist man da nicht ganz so sicher. Da ging es auch dieses Wochenende wieder hoch und runter mit der Form. Was war das grundlegende Problem?
Ja, wieder das Problem, die Reifen eben in ihr Wohlfühlfenster zu bringen. Mal funktioniert es nicht. Wir hatten wieder diese Momente der Exzellenz, wie Toto Wolff sich da ausdrückt. Ich glaube, im Q2 war so einer, da war Hamilton ganz vorne und dann ist er wieder nach hinten gerutscht, nur weil irgendwie von der Reifennutzung, von der Reifenvorbereitung was nicht gepasst hat. Und im Rennen hat sich das ja auch wieder gezeigt. Der Mercedes war gut auf den Medium-Reifen und er war schlecht auf den harten Reifen. Da hat er natürlich Lewis Hamilton mit seiner Strategie das Bessere losgezogen, denn er hatte die harten Reifen zuerst und die Medium zum Schluss. Und er konnte mit Perez bis zum Schluss mitfahren. Er war immer im DRS-Bereich gelegen und hätte ein bisschen schnelleres Auto auf den Geraden gehabt, wäre er auch vorbeigefahren. Also er hatte den Speed des zweiten Red Bull. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Russell hatte hinten raus die harten Reifen und er war nirgendwo. Der konnte nicht mehr zu Noda folgen und er hatte Glück, dass der Alonso so spät an Ocon vorbeigekommen ist, sonst hätte er wahrscheinlich auch noch einen Platz gegen Alonso verloren.
Ja, Tsunoda ist ein gutes Stichwort. Im Rennen dick gepunktet, Ricciardo schon im Sprint dick gepunktet. Sind die jetzt da hinter den Top-Teams klar die erste Macht?
Ja, ich würde sogar sagen, sie waren in Miami ein bisschen besser als Aston Martin. Also Aston Martin muss da aufpassen, die müssen in den Rückspiegel schauen. Toro Rosso hat ja wieder einen neuen Unterboden gebracht. Der hat jetzt in allen Kurventypen Vorteile gebracht. Und mit denen ist jetzt zu rechnen, ganz klar. Wie gesagt, Tsunoda in beiden Rennen gepunktet. Ricciardo, ein toller vierter Platz, hat sich das ganze die ganzen 19 Runden lang gut gegen Sainz verteidigt. Es war jetzt nicht so, dass er mit unfairen Mitteln gegen den Sainz hätte fahren müssen. Also da ist was passiert. Ich würde mal sagen, Imola, wo ja Aston Martin wieder was bringt am Auto, wird zeigen, ob der Toro Rosso den Sprung schon geschafft hat an den Aston Martin und vielleicht sogar an den Mercedes ran.
Ja, Haas liegt ein bisschen zurück. Kommen wir nochmal auf den Sprint zu sprechen. Da hat ja Magnussen für heiße Diskussionen gesorgt, hat da Hamilton lange aufgehalten mit ja, unfairen Mitteln, mit ziemlicher aggressiver Fahrweise. War das für dich in Ordnung? War das noch sportlich oder war das schon unsportlich? Muss man sowas in Zukunft verhindern und wenn ja, wie?
Ja, man muss es natürlich verhindern. Natürlich war das dann irgendwann mal unsportlich, aber die Absicht war ja klar. Also er ist einfach in den Kurven geradeaus gefahren und dann hat er abgekürzt und war plötzlich wieder vorne und hat die Position auch nicht hergegeben. Er hat ja auch gesagt, jede dieser Strafen war gerecht. Bloß ja. Ich verstehe dieses ganze Gerede dann nicht, soll man ihm noch eine Strafe geben wegen sportlich oder unsportlichem Verhalten. Das wäre ganz einfach gewesen. Beim zweiten Mal hätte ich als Sportkommissar dem eine Durchfahrtsstrafe gegeben, dann ist er aus dem Weg und Ende. Ich verstehe nicht, warum die Durchfahrtsstrafe nicht öfters angewandt wird, und zwar während des Rennens. Da kann man nämlich solche Aktionen locker verhindern und wir müssen danach nicht Stunden warten auf irgendein Urteil, das dann doch kein Urteil war. Also meiner Ansicht nach, die Sportkommissare übertreiben es im Moment. Sie haben ja von den Fahrern den Auftrag, härter durchzugreifen bei bestimmten Fällen, wo es wirklich gerechtfertigt ist. Aber sie haben das irgendwie missverstanden. Die untersuchen jetzt jeden Zweikampf. Ich meine, auch im Rennen, die Strafe gegen Sainz war ein Witz. Ja, vorher, 5 Runden vorher, wehrt sich der Piastri, indem er den Sainz neben die Strecke schiebt, gibt die Position nicht mehr her. Auch da war schon Feindkontakt. Ja. Dass dann zum Schluss beim zweiten Mal der Frontflügel bricht, sollte kein Argument für die Strafe sein. Das sagen ja auch die Sportkommissare immer. Sie lassen sich nicht von den Konsequenzen beirren. Sie handeln streng nach Regeln. Aber dann hätten sie, wenn sie streng nach Regeln urteilen, hätten sie schon im Piastri sagen müssen, gib die Position her oder was. Das tun sie dann auch nicht. Aber meiner Ansicht nach, das ist hartes Racing, das gehört nicht bestraft. Auch zum Beispiel jetzt bei Hamilton gab es ja die Diskussion, soll man denn für diesen etwas optimistischen Start im Sprint bestrafen. Leute, beim Start passiert sowas. Perez, wenn der jemand abgeschossen hätte, weil das war wirklich, das war so aussichtslos, dass er die Kurve kriegt, da hätten wir drüber reden können. Aber ansonsten, meiner Ansicht nach, die greifen viel zu häufig ein. Und wenn sie dann eingreifen hätten müssen, wie bei Magnussen, dann machen sie das Falsche, häufen eigentlich irgendwelche Strafen auf. Ich glaube, der ging mit 35 Sekunden aus dem Sprint und mit 40 Sekunden aus dem Hauptrennen. Das war ein Witz.
Ja, kommen wir zu Alpine. Erster Punkt gesammelt in Miami gestern. Haben keine Upgrades gebracht, zumindest nicht auf der Aerodynamikliste. Warum waren sie trotzdem so gut? Warum waren sie, sahen ja doch verbessert aus?
Ja, also beide Alpine sind jetzt am Gewichtslimit. Das ist ein kleines Wunder, weil man hat selbst im Team damit gerechnet, dass es vielleicht so Grand Prix Kanada rum passiert. Das macht natürlich was aus. Die waren am Anfang 7 Kilo übergewichtig. Das sind 2,5 Zehntel. Die 2,5 Zehntel sind garantiert. Der Unterboden, den Ocon exklusiv in China hatte, hatte jetzt auch Gasly. Der ist auch ein kleiner Fortschritt. Man ist jetzt wirklich in der Lage, mit Haas um die letzten Punkte zu kämpfen. Gasly hat ihn mit dem Sprint um 2 Sekunden verpasst. Und Ocon hat ihn ja gerade so gekriegt, dann im Hauptrennen gegen Alonso hat er dann keine Chance gehabt. Ja. Aber immerhin, es war ein Punkt. Es zeigt, da geht was vorwärts. Haas allerdings hat natürlich auch Upgrades gebracht. In dem Fall jetzt nur für ein Auto. Kevin Magnussen hatte eine weitere Evolution des Unterbodens, diesmal im Bereich Diffusor. Es gibt dann nochmal ein Upgrade in Imola. Das ist dann der Rest des ursprünglichen Imola-Upgrades. Und das brauchen die auch, denn von hinten kommen die Gegner. Williams fährt noch stark übergewichtig, also da sind wir im zweistelligen Bereich. Das heißt, es sind 3 bis 4 Zehntel, wenn wir die mal abziehen bei Albon, dann fährt er auch da mit Alpine, mit Haas. Dann wird es natürlich deutlich schwieriger für Hülkenberg und Magnussen, um die Punkte zu fahren.
Ja, kommen wir mal zum Geschehen, was abseits der Strecke passiert ist. Das war jetzt das erste Rennwochenende, nachdem Red Bull den Abschied von Adrian Newey verkündet hat. Was hast du so gehört in den Gesprächen? Gibt es da schon eine Tendenz, was er macht? Hört er vielleicht auf? Oder wenn nicht, wo geht er hin?
Nee, also aufhören kann ich mir bei Adrian Newey nicht vorstellen. Er ist ein Racer, das zeigt ja auch, er hat gekündigt und kommt an die Rennstrecke, sitzt am Kommandostand, als wäre nichts passiert. Der ist ein Racer durch und durch, der will das Leben, und das war ja auch mit ein Grund, warum er Red Bull verlässt, weil er da unter Umständen aufs Abstellgleis geschoben worden wäre. Er will aber an der Rennstrecke sein, er will weiter an den Autos mit basteln, sagen wir mal so. Bei ihm passiert das ja im Kopf, dieses Basteln, und er ist der Mann für Konzepte, für den großen Gesamtüberblick, und er ist natürlich für jedes Team ist er eine Bereicherung, das weiß man auch wenn Red Bull das jetzt ein bisschen runterspielt. Und naja, die Kandidaten liegen irgendwo auf der Hand. Aston Martin hat offensichtlich schon eine Absage gekriegt, die haben das relativ klar kommuniziert. Dann ich würde mal sagen, in der Pole Position ist Ferrari. Die können ihm, glaube ich, auch das bieten, was er will. Die haben die Kohle, um ihm das Gehalt zu bezahlen. Und man darf ja bei Newey nicht vergessen, seine Ideen kosten Geld. Der geht dann irgendwie zu den Motorenleuten und sagt, Leute, ich will die Wasserpumpe da haben und die Ölpumpe dort und die Elektromaschine will ich weiter vorne oder weiter hinten haben, weil das brauche ich für mein Packaging. Ja. Das kostet alles Geld. Er hat aber die Autorität, dass es dann auch gemacht wird. Jeder andere Ingenieur, der handelt sich dann eine Absage von den Motoren oder Getriebeleuten ein. Das ist eben das Entscheidende bei Newey. Und wie gesagt, also deswegen glaube ich, Ferrari ist in der Favoritenrolle. Er würde auch nicht in Maranello sitzen. Der fährt da vielleicht einmal im Monat dann da runter und schaut sich das an. Kann ja viel von zu Hause machen. Ferrari ist sehr gut jetzt organisiert in Maranello mit Enrico Cardile als Technikchef. Da hätte Newey auch ein gutes Pendant. Einen, der ihm dann quasi die ganze Arbeit in Maranello abnimmt und der kann sich jetzt wirklich um die wichtigen Ideen kümmern. Dann Williams versucht ihn natürlich anzulocken, so ein bisschen mit, wie soll man sagen,
Wohlfühlatmosphäre.
Genau, Wohlfühlatmosphäre. Man versucht da an die Vergangenheit zu erinnern. Das war doch das Team, wo dein Stern aufgegangen ist. Williams könnte sicher sein Gehalt bezahlen, aber ich glaube, er wäre für dieses Team einfach einen Schritt zu groß. Und ob Newey mit 65 Jahren nochmal die Herausforderung eingehen will, ein Team vom Ende des Feldes nach vorne zu bringen, wage ich jetzt zu bezweifeln. Bei Ferrari hat er wenigstens eine gute Aussicht, ab 2026 mit dem Auto und dem Motor Rennen zu gewinnen. Dann höre ich, Mercedes hat ihm ja lange die kalte Schulter gezeigt, höre ich jetzt plötzlich, dass da vielleicht doch was sich bewegt, dass man doch, weil man eben nach wie vor aus diesem Irrgarten nicht rausfindet, dass man doch jetzt begreift, langsam, wir brauchen da einen, der eben diesen Überblick hat, der uns da vielleicht hilft. Und es soll jetzt schon leise Kontakte geben. Die Frage ist, kann sich Adrian Newey in dieses Technikteam von Mercedes einfügen? Da ist natürlich James Allison an der Spitze.
Ja.
Die Leute haben natürlich auch alle Egos und es wird nicht ganz einfach werden. Ich glaube, Allison Newey wäre schon ein Duo, was nicht ganz so einfach zu handeln wäre. Also mal abwarten, aber ich würde vom Bauchgefühl natürlich eher jetzt er landet bei Ferrari.
Ja, Zak Brown und Toto Wolff haben ja auch ein bisschen angedeutet, dass viele Red Bull-Mitarbeiter sich bei anderen Teams bewerben, also bei Ihnen dann, was Sie so mitbekommen. Jonathan Wheatley gab es Gerüchte, der Teammanager, dass der auch von Bord gehen will. Kommt jetzt so langsam diese Auflösung des Red Bulls-Teams, die ja Jost Verstappen schon am Anfang der Saison angekündigt hatte?
Das kann natürlich passieren jetzt. Okay, Jonathan Wheatley ist ein ausgezeichneter Teammanager, das ist ja auch ein kleiner Verlust, obwohl den wird man irgendwie ersetzen können. Wichtig ist jetzt natürlich, dass die anderen Ingenieure da bleiben und was man so hört. Also ich glaube, Pierre Vacher hat einen Vertrag bis 2028. Ich glaube, Enrico Balbo hat auch einen längeren, der Chef Aerodynamiker, einen längeren Vertrag. Die muss man halten, die sind wichtig. Die haben natürlich auch in der Zwischenzeit genügend mitgekriegt. Die können auch ein konkurrenzfähiges Auto bauen. Das Schlimmste, was Red Bull passieren könnte, ist, dass Max Verstappen verschwindet.
Ja.
Dann, glaube ich, rollen viele Steine.
Ja, was gibt es mit Max Verstappen was Neues? Gibt es dann überhaupt noch Gespräche von Mercedes? So schlecht wie der Mercedes ja gerade ist, kann man eigentlich kaum glauben, dass der wirklich zu den Silberpfeilen gehen will.
Also was ich so höre, ist, dass man mit Max Verstappen warten will, also im Camp von Max Verstappen, zu dem auch Helmut Marko gehört, natürlich der Vater, natürlich der Manager. Man will warten, bis diese Titelverteidigung durch ist. Man merkt, das könnte dieses Jahr ein bisschen enger werden vielleicht, wenn es dumm läuft. Und da will man sich jetzt nicht noch einen Nebenkriegsschauplatz eröffnen und dann vielleicht jetzt irgendwann in den nächsten paar Wochen zu Mercedes gehen. Weil man ja auch nie weiß, wie das dann auf die Stimmung im Team auswirkt. Also erstmal WM-Titel, dann entscheiden. Und ich glaube, das ist auch Max Verstappen recht. Ich glaube, wenn er entscheiden könnte, würde er am liebsten nächstes Jahr auch nochmal für Red Bull fahren, weil er da nochmal profitiert von diesem guten Auto. Das wird ja sicher nicht schlechter werden im nächsten Jahr. Es wird 2026 Max einen Bruch geben, aber sicher nicht nächstes Jahr. Und dann kann man immer noch entscheiden, macht man den Absprung noch Ende des Jahres oder wartet man bis Ende 2025. Toto Wolff hat eigentlich keine Eile. Er hat in der Hinterhand Andrea Kimi Antonelli, den er immer einsetzen kann, wenn er will. Er versucht, Carlos Sainz noch zu halten, indem er ihm einen 1+1-Vertrag vorlegt. Aber Sainz ist natürlich schon irgendwo in der Zwickmühle. Der kann sicher nicht bis Oktober warten. Also der muss vorher die Reißleine ziehen. Aber am Ende, wie gesagt, hat Toto Wolff dann immer noch den Antonelli, mit dem er ein Jahr lang diesen Platz für Verstappen blockieren kann. Und man muss dazu sagen, der Vertrag von George Russell läuft ja auch Ende 25 aus. Also man ist da schon flexibel genug, um jetzt die Karte abwarten zu spielen.
Ja. Kommen wir auf Imola, der Ausblick auf den Europa-Auftakt. Wird sicherlich wie üblich traditionell ein großes Upgrade-Festival. Red Bull und Ferrari haben da schon Pakete angekündigt. Was erwartest du, was kommt? Weiß man schon was?
Nun, man weiß im Detail natürlich noch nichts, das haben die nicht erzählt. Also bei Ferrari soll es ja dem Auto in den langsamen Kurven helfen. Ich nehme an, da wird auch was mechanisch dabei sein, Gewichtsverteilung, was auch immer. Vielleicht auch Geometrieänderungen bei der Aufhängung, so wie das McLaren gemacht hat. Bei Red Bull würde ich mal sagen, die sind mechanisch sehr, sehr gut aufgestellt. Da wird es sicher im aerodynamischen Bereich Neuerungen geben. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch mehr versuchen, diese schlechte Luft, die da rund ums Auto entsteht, irgendwie abzuleiten in irgendwelchen Luftschächten. Man muss davon ausgehen, dass bei Red Bull normalerweise funktionieren die Upgrades. Ja. Aber Ferrari ist, glaube ich, jetzt auch schon treffsicherer geworden. Die wissen, was sie tun. McLaren sowieso, man hat das gesehen, es war jetzt das dritte Upgrade in Folge, das wirklich Fortschritt gebracht hat. Also das macht schon Hoffnung, selbst wenn der Red Bull jetzt vielleicht wieder ein Zehntel gegenüber den anderen gewinnt. Es macht Hoffnung, dass im Verlauf der Saison zumindest Ferrari und Red Bull rankommen.
Ja, ich wollte gerade fragen,
Ferrari und McLaren rankommen.
Ja, das war jetzt die zweite Niederlage im vierten Rennen quasi. Kann man zumindest schon mal sagen, dass die Saison nicht so Selbstläufer wird wie letztes Jahr, wo Verstappen jetzt alles in Grund und Boden fährt? Oder muss man das befürchten, dass die doch wieder dann irgendwie das Paket zusammenbekommen?
Nee, ich glaube, das wird kein Selbstläufer. Ja. Und wie Fred Vasseur schon angekündigt hat, der hat da so ein bisschen prophetische Eigenschaften gezeigt. Ja. Er hat gesagt, in dem Augenblick, wo wir Red Bull aus der Komfortzone holen, haben wir eine Chance zu gewinnen, auch wenn wir ein bisschen langsamer sind.
Ja.
Jetzt kann eben Red Bull nicht mehr jede Taktik fahren. Jetzt müssen sie auf andere reagieren. Vor allem, wenn das zwei Teams sind. Jetzt muss man auf McLaren schauen und auf Ferrari schauen. Vielleicht schafft es auch der Mercedes noch. Wäre natürlich ideal, wenn wir da vorne vier Autos hätten. Dann wird das richtig gut. Dann entscheidet wirklich wieder der Fahrer, die Strategie. Da darf man sich keine Fehler mehr erlauben. Und ich glaube, wir bewegen uns auf ein Stadium zu, wo dieses keine Fehler mehr sich erlauben zu dürfen, wieder entscheidend wird. Und dann wird der Red Bull sicher auch das ein oder andere Rennen verlieren.
Ja.
Und wir gehen nicht in jedes Rennen und wissen schon vorher, dass Max Verstappen gewinnt.
Ja, macht also Hoffnung. Nochmal ganz kurz auf Imola zurückgekommen. Was wird das für ein Rennwochenende? 30 Jahre nach dem Senna-Tod, nach dem Tod von Roland Ratzenberger. Was ist es für eine Strecke? Erwartest du da ein großes Spektakel?
Ja gut, Senna wird natürlich, oder dieses Wochenende, dieser 1. Mai 1994, wird natürlich nachwirken. Sebastian Vettel wird den McLaren von Ayrton Senna von 1993 fahren. Da werden noch ein paar andere Aktionen gestartet, rund um diese Erinnerung an die große Tragödie des Motorsports da vor 30 Jahren. Imola ist ja nicht mehr die Strecke, wie sie vor 30 Jahren war. Es ist ziemlich zerhackt mit vielen Schikanen. Es gibt relativ wenig schnelle Kurven. Also das wird so ein Rennen werden, wo man guten mechanischen Grip braucht. Abwarten, was Ferrari da auf die Beine stellt.
Ja.
Normalerweise würde man sagen, es hilft dem Red Bull. Aber wie gesagt, warten wir mal ab. Man hätte auch nicht gedacht, dass der McLaren mit einem Upgrade so stark auf.
Weil letztes Jahr, letzter in Miami, also vom letzten zum ersten.
Ja, ja.
Gute Geschichte auf jeden Fall. Ja, wir haben es gesehen, Red Bull ist verwundbar, vielleicht auch in Imola. Schmidti macht uns Hoffnung, dass Ferrari mit dem großen Upgrade da auch ganz nach vorne fahren kann. Wir sind natürlich wieder vor Ort, schauen uns das persönlich an, sprechen mit den Leuten und machen natürlich ganz viele Fotos von den technischen Neuerungen. Schaut einfach mal auf unsere Webseite. Wir halten euch da die ganze Zeit auf dem Laufenden. Und wenn das Wochenende fertig ist, melden wir uns natürlich wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen.
Servus.